Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 27. September 2025. Ist die Europäische Union im Begriff, in einen großen Krieg mit Russland hinein zu schlafwandeln? Das ist der Eindruck, der sich verdichtet aufgrund der wachsenden Anspannung. Ich würde sogar schon von Hysterie sprechen im Zusammenhang jetzt mit diesen vorgeblichen Luftraumverletzungen und Drohnenepisoden, als deren Urheber da mit absoluter Letztgewissheit Russland ausgegeben wird. Ich habe da meine großen Zweifel an dieser Theorie, nicht weil ich über eine Standleitung ins Hirn des russischen Präsidenten verfügte oder Geheiminformationen des Generalstabs hätte, sondern aus ganz anderen Gründen, aus Überlegungen der Interessenlage. Russland hat kein Interesse, das zu machen. Auf der anderen Seite haben natürlich die EU-Politiker und vor allem auch die Ukraine ein großes Interesse, da immer mehr Länder in diesen Krieg hineinzuziehen. Ein mögliches Szenario, das ich als durchaus möglich betrachte, ist die kontrollierte Eskalation, der Plan einer kontrollierten Eskalation durch das Trio Infernale Macron, Starmer und Merz, die einen Anreiz haben, von ihren hausgemachten innenpolitischen Problemen abzulenken und natürlich auch nicht zugeben wollen, dass die Strategie, die man bisher gegen Russland im Ukraine-Krieg angewendet hat, dass diese Strategie glorios gescheitert ist. Und beunruhigend, besorgniserregend in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass es sich hierbei um Politiker handelt, auch um Parteien, die in den Seilen hängen, die gar keine richtigen Mehrheiten mehr haben, aber die doch maßgebliche Weichenstellungen vornehmen, bei denen es dann keinen Umkehrpunkt mehr gibt, keinen Point of Return. Denn das, was jetzt aufgegleist wird an Kollisionsenergie, an kriegerischer Entladung und Zuspitzung, das kann dann nicht einfach wieder in die Tube zurückgedrückt werden. Das ist ein großes Risiko, ist eine große Gefahr. Und was das Ganze natürlich noch unheilvoller macht, ist die Tatsache, dass das im Mainstream, also in der politischen und medialen Blase, in diesem ganzen Mainstream-Apparat, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Es gibt nach wie vor diese Gesprächs- und Denkverweigerung, übrigens in allen Medienportalen. Also ich kenne da in Deutschland keine jetzt unter den Reichweiten stärkeren Medien, die auch jetzt da im sogenannten alternativen Bereich sich entwickeln, Stimmen, die hier merkbar und auch kontinuierlich Gegensteuer geben. Umso wichtiger ist es, dass wir uns da vielleicht schweizerischerseits etwas einmischen. Ganz entscheidend für Frieden in Europa braucht es einen Ausgleich mit Russland. Und die Vorstellung, dass man einen Vorteil hat, wenn man Russland immer noch mehr in die Defensive drückt, wenn man sozusagen die Russen über die Klippe schiebt. Es gibt ja diesen Plan, das ist sozusagen die offizielle Absicht der Europäischen Union, nämlich Russland eine militärische Niederlage zu bereiten. Dann zitiere ich den Chicagoer Professor John Mearsheimer, der auch auf unserem Sender schon mehrfach dargelegt hat, das ist dann der gefährlichste Moment, wenn sie eine Atommacht in die Ecke treiben, dann steigt eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Atommacht sich existenziell bedroht fühlend Atomwaffen einsetzt. Und die Sorglosigkeit, die Selbstverständlichkeit, mit der man jetzt da Öl ins Feuer gießt, natürlich jetzt auch ermuntert durch die rhetorische, relative Kehrtwende des amerikanischen Präsidenten Trump, die ich übrigens verantwortungslos finde, wie er da Hoffnungen macht und sagt, ja, ihr könnt Russland besiegen, das ist ein Papiertiger. Ich meine, das sind Aussagen, die sind so unseriös, weil sie auch nicht weiter begründet werden. Das sind Klänge, wie man sie in der europäischen Geschichte schon oft gehört hat. Da waren schon einige der Meinung, Russland sei nicht einmal ein Papiertiger. Die Franzosen und die Deutschen noch vor 80 Jahren, die Franzosen im 19. Jahrhundert, und die sind alle brutal auf die Welt gekommen. Und dieser Krieg gegen Russland hat sich für Europa nie gelohnt. Und wenn jetzt also die Amerikaner auch noch anfangen, hier Öl ins Feuer zu gießen, dann gut Nacht am Sechsi. Also dann müssen wirklich die Leute, die sich für den Frieden einsetzen, da mitmachen. Und ich habe in meiner gestrigen Sendung gesagt, dass dieses ganze Drohnentheater, diese Drohnenhysterie, die erinnert mich an den wunderbaren 80er-Jahre-Song von Nena, der Berlinerin, die eben damals unsterblich formuliert hat, 99 Luftballons, weil so etwas von sowas kommt, weil sowas von sowas kommt, aus einem Nichts heraus ist ein Atomkrieg entstanden, aus Missverständnissen. Und diese Verkettung, diese Hochstilisierung von Ereignissen, diese sprungbereite, lauernde Aggressivität, jetzt vor allem auch auf Seiten der EU und der NATO-Staaten, hoffen wir, dass das nicht sich weiter zuspitzt. Aber das ist in höchstem Maße beunruhigend und besorgniserregend. Auch da Parallelen in der Geschichte gibt es genug. Vietnamkrieg, der sogenannte Golf von Tonkin-Incident, als die Amerikaner behauptet hätten, die Vietnamesen hätten da Kriegsschiffe von ihnen angegriffen. In einem Fall mag das möglicherweise gestimmt haben, im zweiten Fall war es sicher Fake News und der zweite Fall hat dann dazu geführt, dass der Kongress den amerikanischen Präsidenten ermächtigt hat, den Vietnamkrieg mit Bodentruppen und vollem Einsatz zu starten, aus amerikanischer Sicht. Der Krieg selber war ja da schon seit Jahrzehnten im Gange. Also das ist hier irgendwo die Gefechtslage, die ich sehe. Überhaupt keine Bereitschaft zur Abrüstung auf der EU-Seite. Präsident Zelensky mit einer Rede vor der UNO, die auch sprachlos machte, insofern als er zum einen sagt, Abrüstung sei wichtig, ja klar, abrüsten, aber nicht bei sich selber. Also selber immer noch mehr Waffen, immer noch stärker da rein. Aber eben die Ukraine will ich da gar nicht primär ins Zentrum rücken. Ich meine, die Ukraine hat auch riesige Fehler gemacht in diesem ganzen Kriegsgeschehen. Aber die Ukraine, die werden natürlich auch benutzt hier als Vorschlaghammer, um die Russen zu schwächen. Und umso skurriler ist es natürlich, wenn diese europäischen Politiker, die ja nichts auf die Reihe bringen, die auf einem Trümmerhaufen von Irrtümern und Schulden sitzen, von dem herab sie jetzt sich da wie Feldherren gebärden. Das hat etwas Unwirkliches, es hat etwas Surreales, es hat auch etwas Lächerliches, wenn es nicht so ernst wäre. Man verschiebt da Armeen, Geisterarmeen auf der Landkarte, die man gar nicht hat, stolpert in so einen Krieg, schlafwandelt hinein. Und man kann dann eigentlich nur hoffen, dass die Russen nicht auch noch durchdrehen. Die russische Seite, die russische Diplomatie zeichnet sich ja im Unterschied zu unseren Leuten durch eine fast schon wieder bewundernswürdige Zurückhaltung aus, durch eine Disziplin auch in den Kommentierungen. Präsident Putin hat gelassen reagiert jetzt auf die Kehrtwende in Anführungszeichen des amerikanischen Präsidenten, hat gesagt, er begrüße die Friedensbestrebungen Trumps, halte allerdings seine jüngsten Äußerungen für unverantwortlich, weil da falsche Hoffnungen geschürt würden. Putin hofft seinerseits natürlich oder geht davon aus, dass die Zeit für ihn spielt, aber ich höre aus Russland auch Stimmen, die da eher Zweifel äußern und sagen, ja, so lange kann man das auch nicht mehr durchziehen auf diesem Level. Und das Szenario, vor dem ich mich fürchte, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist ein Szenario der tatsächlichen russischen, der Bedrängung der russischen Seite militärisch. Wenn es dann eng wird für die Russen, weil es für die Russen eben ein existenzieller Konflikt ist, so haben sie das für sich dargestellt und das ist ihre Auffassung, zumindest die des Präsidenten. Und wir wissen natürlich nicht, wie stark er selber unter Druck ist, wie sicher seine Macht dann abgestützt ist, wenn es dann hart auf hart geht. Aber wenn dann eben das Moment eintritt, dass man Russland in ernsthafte Schwierigkeiten bringt, dann wird es erst recht gefährlich. Und langfristig, mittelfristig, hat doch Europa überhaupt kein Interesse daran, mit Russland in diesem Kriegszustand zu bleiben oder Russland zu schwächen, Russland gewissermaßen in die Desintegration, dieses Staatsgebäude, das ja anfällig scheint und auch immer wieder durchtobt wurde von Revolutionen und Aufständen und ganz schwierigen Momenten, vor allem auch zuletzt in den 90er Jahren, das ist doch nicht im Interesse, dieses Russland zu destabilisieren aus europäischer Sicht. Also das sind dermaßen undurchdachte Vorgehensweisen, das geht hinten und vorne, für mich zumindest geht das überhaupt nicht auf. Das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist, dass man es aus europäischer Sicht nicht akzeptieren will, dass da eine Großmacht im Osten Grenzen überschreitet. Aber man kann ja auch diesen Vorgang nicht so isolieren geistig, dass man ihn aus all seinen Ursachen und Zusammenhangsbezügen rausnimmt. Ich meine, dieser Ukraine-Krieg hat eine Vorgeschichte und bei diesem Vorgeschichte spielen die Westler, spielen die Amerikaner und auch die Europäer eine sehr unheilvolle Rolle. Sind sie eben auch Aggressoren? Russland ist auch einer, die Ukraine ist auch ein Aggressor, also die sitzen da gemeinsam im Boot, aber man tut jetzt natürlich so auf der westlichen Seite, als gäbe es da nur einen Schuldigen. Hochgefährlich. Wie auch immer, in dieser sehr explosiven, unberechenbaren, mottenden Ausgangslage eines Krieges, der einfach nicht enden will, bringen wir eine Titelgeschichte von Daniele Ganser. Daniele Ganser ist einer der profiliertesten Köpfe und eine der profiliertesten Stimmen jetzt für den Frieden in Europa. Und er ist ja da auch mit großem Erfolg in den deutschen Hallen unterwegs, vor Tausenden von Zuschauern. Und es freut mich sehr, dass der Daniele für uns jetzt hier eine aus seiner Sicht Standortbestimmung vorgenommen hat. Frieden in Europa. Was es braucht, ist eine deutsch-russische Freundschaft. Das ist die Titelstory des Schweizers Daniele Ganser hier in der Weltwoche. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig, dass man sich mit diesen Gedanken, mit diesen Perspektiven auseinandersetzt, gerade weil sie in der deutschen Öffentlichkeit überhaupt nicht geäußert werden, auch bei jenen Portalen nicht, die sonst sehr kritisch mit der deutschen Regierung umspringen. Am liebsten rot und tot. Der staatsnahe Rundfunk schafft sich ab. Alexander Wendt mit einer großartigen Recherche zu den Wirrnissen und Missständen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja nicht nur ideologisch sich verrennt, sondern auch wirtschaftlich aus dem letzten Loch pfeift. Und es ist schon interessant, wenn man sieht, was beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk alles geht, was da an Bereicherungen möglich ist, was da an Missmanagement möglich ist. Aber etwas ist natürlich überhaupt nicht erlaubt, wenn Sie eine vom linken Mainstream abweichende Meinung vertreten. Dann sind Sie draußen. Das ist interessant. Ich habe das selber noch erlebt, wie sich das verändert hat. Das war vor 10 Jahren noch anders. Aber da hat sich wirklich das Meinungsspektrum, vor allem auch in diesen Talkshows, ganz deutlich und drastisch verengt. Das merken ja auch immer mehr Leute, darum haben die auch Mühe mit ihren Einschaltquoten. Droht Amerika das Schicksal Roms? Der Schweizer Althistoriker Benjamin Straumann über Donald Trump, Cäsar, Charlie Kirk, Cancel Culture und seine Wahlheimat USA. Eine ausgedehnte Unterhaltung mit einem Schweizer, der an renommierter Stelle hier als Historiker die Vorgänge in den USA beobachtet. Und dann ganz interessant, wie Jürgen Habermas den Deutschen die Heimat und den Nationalstaat austrieb. Das ist sehr spannend von Joachim Köhler, einem bestens ausgebildeten Philosophen und Publizisten aus Deutschland, der einen auch exzellent geschriebenen Text über diesen, ja wohl wichtigsten Nachkriegsphilosophen der Bundesrepublik verfasst hat, den Meisterschüler der Frankfurter Schule, der Frankfurter Umerziehungsanstalt. Und Jürgen Habermas ist ja der Mann gewesen, der gesagt hat, der Nationalstaat, den muss man beerdigen, der muss weg. Und wenn die Deutschen in der Zivilisation wieder ankommen möchten, dann müssen sie sich sozusagen mit den westlichen Werten verbünden. Und dafür hat er den Begriff verwendet, der ja ursprünglich von Dolf Sternberger, einem anderen Politikwissenschaftler, in die Diskussion eingebracht wurde. Das ist der Begriff des Verfassungspatriotismus. Und der Verfassungspatriotismus sagt, liebe nicht sozusagen deine Heimat, deine Geschichte oder die Nation, in die du hineingeboren bist, sondern liebe dein Gesetzbuch, liebe deine Paragraphen. Das ist natürlich ein Ansatz, der etwas aus der Französischen Revolution herauskommt, aber natürlich nicht etwas, was die Gefühle entflammen kann. Und was der Autor hier sehr schön aufzeigt, ist eben, wie diese Habermasche Philosophie natürlich auch irgendwo die Grundlage gelegt hat für dieses Weltbürgerdenken, für diese Auflösung des Nationalstaats, der nationalen Grenzen, des nationalen Rechtsstaats. Und wenn du eben den Nationalstaat auflöst, dann bist du am Schluss eben auch bei der Demokratieauflösung und bei der Rechtsstaatsauflösung, weil ohne Nationalstaat gibt es weder klare Grenzen, gibt es auch keine Staatsverfassung, eine klare, und es gibt auch keine Demokratie. Darauf hat übrigens der sehr berühmte Sozialwissenschaftler Ralf Dahrendorf hingewiesen und damit auch provoziert, natürlich in diesen ja eben progressiven Kreisen, zu denen sich Jürgen Habermas zählen dürfte. Also eine sehr differenzierte, kritische Auseinandersetzung mit diesem Meisterdenker, der in viele Sprachen, dessen Werk in sehr viele Sprachen übersetzt wurde, allerdings nicht ins Deutsche. Ziemlich schwierig zu verstehen, Habermas. Eine wunderbare Formulierung unseres Autors. Also dies ein paar Ausschnitte aus der aktuellen Weltwoche für Deutschland. Abonnieren Sie diese Zeitung. Das ist wirklich eine andere Stimme, die da in der deutschen Öffentlichkeit in Erscheinung tritt. Wir mischen uns auch nicht so maximal invasiv in die Innenpolitik ein. Das steht uns Schweizern nicht zu, aber wir haben viele gute deutsche auch Korrespondenten. Aber wir kommen natürlich etwas von außen mit dem, wie Sie es hier sehen bei Weltwoche Daily, durchaus engagierten, aber eben doch auch distanzierten und letztlich wohlwollenden Blick. Wir sind da nicht so in diesen Kämpfen drin, in dieser bitteren Ernsthaftigkeit, und das können wir auch glaubwürdig gar nicht leisten. Das würde einem Schweizer da gar nicht zustehen. Also wir sehen uns auch irgendwo als eher als Gesprächstherapeuten, die auch da positive Impulse zur Erbauung und zur Ermunterung einspeisen möchten. Die harten Probleme auch der Innenpolitik, das müssen die Deutschen selber lösen. Da können nicht die Schweizer kommen. Aber wir können ihnen natürlich einiges auch erzählen über Demokratie. Und ja klar, wir bieten unseren Autoren mehr Freiheit, als das in deutschen Verlagshäusern üblich ist. Deshalb überlegen Sie sich ein Abonnement. Das würde uns sehr, sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen. Weltwoche im App Store, Weltwoche Deutschland oder auf weltwoche.de. Da gibt es attraktive Angebote. Seien Sie dabei und unterstützen Sie die Arbeit meiner Redaktion. Wichtig, dass man wirtschaftlich unabhängig ist. Die Weltwoche ist ein marktwirtschaftlich geführtes, unternehmergeführtes Unternehmen. Ich bin der hundertprozentige Eigentümer und ich bin verantwortlich dafür, dass dieses Unternehmen auch wirtschaftlich stark dasteht. Und wir sind bis jetzt natürlich über 90 Jahre auf dem Buckel, sind wir gut durchgekommen. Aber wichtig ist, dass man da immer neue Leute begeistern kann, dass man inspirieren kann. Deshalb bin ich auch sehr dankbar und angewiesen darauf, dass Sie mir über diesen Kanal zum Beispiel Themenanregungen schicken oder auch per Mail roger.köppel@weltwoche.ch, roger.köppel@weltwoche.ch, und natürlich kommentieren Sie auf YouTube diese Beiträge, empfehlen Sie uns weiter, zeigen Sie den Daumen hoch. Damit kommen wir auch in der Welt der Algorithmen immer weiter nach vorne. Jetzt schon über 400'000 YouTube-Abonnenten, das ist für schweizerische Verhältnisse ziemlich einzigartig, wäre aber nicht möglich ohne Ihre Unterstützung, ohne Ihr Interesse, für das ich Ihnen von Herzen danke. So, jetzt aber lassen wir es bei dem bewenden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie auf unseren Programmen, auf unseren Kanälen, auch in unserer publizistischen Arbeit dabei. Ich melde mich spätestens wieder am Montag hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Merci vielmal und Ihnen allen eine wunderschöne, erholsame, auch unkriegerische Zeit. Bis bald.